Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist die 9. Episode. Wir haben Sonntag, den 24. Mai. Wir nehmen auf um 19.56 Uhr und haben in dieser Woche tatsächlich eine ganze Fülle von, Kaninchenbauten besucht, in die wir euch mitnehmen wollen. Wir, das sind wie jede Woche ich, Silas Borowi, und mit dabei in dieser Woche wieder auch Albrecht Köhler. Hallo.
Einen schönen guten Abend, Grüße. Ja, wollen wir mal gleich einsteigen. Und zwar hatten wir ja noch ein paar Nachträge, die wir vom letzten Mal geben wollten. Und zwar sind wir der Frage nachgegangen, was eigentlich die Quarantäne bei Astronauten bedeutet.
Jawohl.
Und wie das Ganze angefangen hat. Das war doch recht spannend. Und da haben wir uns diese Woche beide, zumindest geht das aus dem Padlet so hervor, doch ziemlich eingearbeitet. Und ich glaube, wir hätten da noch einiges mehr liefern können, aber irgendwann muss dann auch mal gut sein.
Irgendwann muss man gut sein, ja.
Sonst wird es zu unübersichtlich und vielleicht auch zu detailliert.
Ja. Aber ich war tatsächlich mittelmäßig erstaunt, dass das doch so einen riesen Background irgendwie hat. Man spricht halt einfach nur dazu, ja, weiß ich nicht, hier Quarantäne und vielleicht Corona und vielleicht nicht Corona. Wir sind ja dann relativ früh in der letzten Folge schon dazu gekommen, dass es tatsächlich kein spezifisches Corona-Thema ist, sondern du konntest dich noch erinnern, dass es während der Space Shuttle-Flüge ja auch schon so war.
Ja, genau. Und man konnte mich noch ganz dunkel daran erinnern, dass es einen Podcast gab oder auch nach wie vor gibt, Auf Distanz Goes Baikonur, und der hatte sich damals damit beschäftigt, mit dem Start von Alexander Gerst. Derjenige war dann dort und hat einiges dazu erzählen können und ist damals auch darauf gekommen, wie das so mit der Quarantäne ist, und da hatte ich mir daraus gemerkt, dass die 2 Wochen in Quarantäne waren. Und von daher, ja, konnte ich das zum Besten geben beim letzten Mal. Aber hat mich doch auch interessiert dafür, wie das überhaupt zustande kam und warum so eine Quarantäne eigentlich auch wichtig ist, ja.
Und was haben wir denn jetzt in erster Linie rausgefunden? Also ich meine, dass du sagtest, da war was mit dem Mercury-Programm. Vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, das Mercury-Programm, hilf mir ansonsten auf die Sprünge, wenn ich was Falsches sage. Das ja. Waren doch, nachdem die Russen den Juri Gagarin quasi so testmäßig in die hatten den auch in der Umlaufbahn, oder? Für kurze Zeit,
ja.
Oder?
Ja, richtig.
War Mercury dann die US-amerikanischen Testflüge davor oder danach?
Das ganz genau weiß ich das jetzt nicht.
Was waren auch Testflüge, ne?
Naja, man hat sich so langsam rangetastet an den Orbit. Das Mercury-Programm war ja von 58 bis 63.
Okay.
Und da hat man halt versucht, auch bemannt schon in den Orbit zu kommen. Die ersten Mercury-Programme waren dann auch unterhalb des Orbits, also unter 100 Kilometern.
Ja, ja.
Und ist man weiter aufgestiegen und ist dann für wenige Stunden dann auch im Erdorbit geblieben und ist dann wieder zur Erde gegangen. Und man hat aber vor dem Start auch so Krankheiten gehabt. Die Astronauten hatten Krankheiten, Grippesymptome, Erkältungen, die sie dann mit in den Orbit genommen haben. Und das war damals für die wenigen Stunden jetzt auch kein dramatisches Problem. Aber diese Missionszeiten haben sich immer weiter ausgeweitet und somit musste man dann sich überlegen, wie man dem entgegensteht, und kam dann darauf, dass man eine Quarantäne einführen sollte, ja. Und hat dann ja auch im Health Stabilization Program aufgesetzt. Also nannte sich das dann nach mit der Apollo-Mission, so dass man das weiter eindämmen konnte und die Mission nicht gefährdet hat, also das Risiko minimiert hat, dass die Astronauten da oben krank sind.
In Vorbereitung auf Apollo, wie du sagtest, und hatten wir jetzt zu Apollo, das hatten wir ja ins Pad reingeschmissen. Ich habe bei Google Books eine Version gefunden, die sieht schon sehr antik aus. Eine Guideline, wo drin steht, das Flight Crew Health Stabilization Program, wie du gerade auch sagtest, abgekürzt HSP, wo im Grunde die Gesundheit der Crew auf ich meine, es waren 4 Pfeiler gestellt wird. Und einer davon ist ja dann eben zu Apollo-Zeiten diese Quarantäne schon gewesen, um eben die Astronauten ja vor allerlei äußeren Einflüssen dann auch zu bewahren. Ne?
Ja, richtig. Ja, und da hat man ja dann darauf geachtet, dass die weniger Kontakt hatten mit Leuten von außerhalb und dann nur noch mit Leuten, die auch mit dem Raumfahrtprogramm was zu tun gehabt haben, die dann halt sie begleitet haben zur Raumfähre oder ja auch noch Instruktionen durchgegangen sind und so. Oder man hat auch geschaut, dass die nur reines Essen bekommen haben. Das heißt, die Küche musste da auch speziell präpariert werden. Oder dass sie halt Kontakt mit irgendwelchen Gegenständen nicht hatten.
Ja. Jetzt fand ich eigentlich noch ganz spannend, das Erste, worauf wir gestoßen sind, war ja eben in diesem Bogen am Mercury- und Gemini-Programm vorbei hin zu dem HSP, also dem Health Stabilization Program zu Apollo, sind wir dann ja auch gekommen zu einem etwas ja, aktuelleren Werk, zum Regelwerk zur Quarantäne für die Shuttle-Flüge. Da haben wir so ein paar Sachen rausgeschrieben. In dem Zusammenhang wollte ich aber noch loswerden. Wir haben natürlich auch geschaut, ob es eine aktuellere Guideline, also eine Guideline gibt, die jetzt mit dem aktuellen Commercial Crew Programm zu tun hat. Also da, wo jetzt die DM2-Mission und alle weiteren SpaceX-Missionen drunter fallen. Du hattest aber, glaube ich, auch nichts zu dem konkreten Programm gefunden, oder? Deshalb sind wir da hängen geblieben irgendwie, ne?
Ja, genau. Also ich hatte da auch mal nachgeschaut, aber ich gehe davon aus, dass die sich halt auch auf die NASA-Programme jetzt speziell beziehen. Und ich glaube, das letzte war jetzt von 2010.
Genau, ja.
Wenn ich das richtig gesehen habe. Und da wird es sicherlich auch irgendwie Aktualisierungen geben. Aber so grundsätzlich steht das Regelwerk halt und wird halt so auch angewandt.
Ja. Ja, sollen wir da einmal kurz reinspringen? Ich denke, das ist vielleicht wir haben so 1, 2, 3, 4, 5 Aspekte einfach mal exemplarisch rausgegriffen, die wir ganz spannend fanden aus dem Bereich Exposure Prevention. Also nochmal Exposure Prevention, wie übersetzen wir das am besten direkt ins Deutsche rüber? Also zu verhindern, dass man mit etwas, also einer Krankheit ausgesetzt wird letztlich, oder?
Mhm, ja.
Ja. Wir hatten in der letzten Woche gesagt, dass die Astronauten sich jetzt schon 14 Tage vor der Mission in Quarantäne begeben haben und hatten dann jetzt rausgefunden, dass es ein zweigeteilter Prozess ist. Im Handbuch selber steht, die Quarantine Period, also die Quarantänezeit, ist auf L-7 Tage, also Launch Date, der Tag des Starts, -7 Tage definiert. Aber dass schon, dass quasi bevor die in diese harte Quarantäne gehen, in einer Quarantäneeinrichtung, wo dann auch wirklich der Zugang von allen Seiten stark limitiert wird, sagtest du, dass die davor, was wir dann wahrscheinlich jetzt in der letzten Woche gesehen haben, zu Hause schon in Quarantäne gehen.
Ja, genau, dass sie dazu angehalten sind, halt keinen Kontakt zu weiteren oder weiter entfernten Personen haben, sondern dann nur noch zur Familie. Und wenn sich dann dabei in der Familie auch jemand krank fühlt, dass da der Kontakt dann auch nicht stattfinden soll. Und das wird dann aber auch schon überwacht, genau sich angeschaut. Und ja, nach diesen 7 Tagen sollen sie dann in die totale Quarantäne gehen.
Jetzt ist es ja so, dass sowohl Bob als auch Doug den letzten Testflug absolvieren. Ich denke, das ist so ein bisschen schwierig, das so ins kollektive Gedankengut zu bekommen oder auch Hörerinnen und Hörern zu vermitteln, dass der Flug von diesen beiden Astronauten ja jetzt noch nichts ist, wo man sagen kann, ja, ich setze mich hier in den Airliner nach, keine Ahnung, auf die Malediven und dann geht da mein schöner Urlaubsflug hin und dann bin ich ein paar Wochen oder wahrscheinlich, ich glaube, ein paar Wochen sind geplant für Bob und Doug an Bord der ISS und dann mache ich mich halt wieder ganz entspannt auf den Rückweg. Das ist ja ein knallharter Testflug.
Die müssen da einiges aushalten, ja.
Ja, und sich einem Risiko auch aussetzen. Das Ja. Das finde ich so die viel krassere Dimension, ne?
Ja, das trainieren die aber auch. Ich meine, das sind ja beides Testpiloten auch. Und die wissen von diesem Risiko, aber können das wahrscheinlich auch sehr gut ausblenden. Und wie ich im NASA-Podcast vorhin gehört habe, sind beide auch sehr ambitioniert, neue Grenzen zu erreichen und auch Grenzen auszutesten.
Also wie man das in den Filmen sieht, so klassische Patrioten.
Ja, haben da große Lust drauf und von daher stecken sie das wahrscheinlich auch ganz gut zurück. Und würden sie das nicht so gut zurückstecken, wären sie wahrscheinlich auch keine Testpiloten geworden.
Okay. In dem Zusammenhang, die haben ja beide Familie, haben wir auch einen Abschnitt gefunden in dem Regelwerk, wo es um den Besuch von Angehörigen geht. Ich mache den mal kurz auf und würde den einfach mal so versuchen, sinngemäß zu übersetzen. Und zwar ist es im Rahmen der Quarantäne erlaubt, lediglich einen Besuch, also der Besuch eines Angehörigen oder eines Familienmitgliedes an der Quarantäneeinrichtung ist erlaubt. Das heißt, du musst letztlich dann wählen, willst du, also in deren beiden Fällen jetzt, willst du deine Frau oder willst du deine Kinder oder willst du deinen Bruder nochmal sehen? Finde ich, ist schon, also gerade wenn man sich vor Augen hält, dass das wirklich ein Test ist und man tatsächlich auch man testet, um auch zu scheitern in einigen Fällen. Also psychologisch auf jeden Fall eine Dimension, finde ich.
Mhm. Wobei man das ja nochmal eingrenzen muss. Ne? Ich habe den Text auch vor mir. Einmal am Johnson Space Center ist ein Besuch erlaubt und am Kennedy Space Center.
Lese ich das richtig? Ja. Wobei und ich dann, so lese, dass, also vorher der Abschnitt, meine ich, sagt zum Beispiel, dass Kinder grundsätzlich ausgeschlossen sind. Mhm. Weil Kinder so als notorischer Krankheitsträger irgendwie gesehen werden.
Sind auf jeden Fall hier nicht genannt, ja, richtig.
Und jetzt ist natürlich die Frage, ob ein Single Similar Visit am KSC, also ein gleichartiger Besuch, ob es sich auf den Prozess des Besuchs als solchen bezieht oder auf die gleiche Person. Mhm. No. Aber ja.
Da hast du recht. Aber worauf du, glaube ich, dann nochmal hinaus wolltest, dieser Familiengrilltag dann noch am Beachhaus, ne?
Genau, das ist
eigentlich nochmal eine schöne Vorstellung.
Ja, genau. Also das fand ich eigentlich so inmitten dieser Anspannung, dass man sich jetzt, also tatsächlich in deren beiden Fällen jetzt nochmal verhärtet, einfach als Testpilot auf diese Mission begibt, tatsächlich dann der idyllische Gegenpol, da steht tatsächlich am Kennedy Space Center. Das Space Center befindet sich ja direkt an der Küstenlinie, damit die Raketen, wenn sie dann starten, übers Meer drüber starten. Und direkt an der Küstenlinie steht halt so ein, ja, wie man sich das so ein bisschen, wie man sich das so in amerikanischen Bilderbuchfilmen vorstellt, wo halt so ein Beachhaus, also ein Haus am Wasser steht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da mal eine Serie, fällt mir jetzt der Name nicht ein, da hatten sie auch so richtig schickes, ne, so ein Holzhaus auf Stelzen und dann große Frontscheiben und dann steht draußen der Grill und das ist jetzt nämlich dann eine der Quarantäneeinrichtungen. Wir hatten, glaube ich, drei, ne, einmal am Johnson Space Center, am Kennedy Space Center und eben das Beach House, ne?
Mhm.
Wenn euch das nochmal interessiert, was genau, wie dieses Beach House aussieht, dann findet ihr das natürlich, wenn ihr Beach House Kennedy Space Center googelt. Oder offiziell ist es tatsächlich ein Konferenzcenter. Das klingt ein bisschen weniger idyllisch. Aber die offizielle Bezeichnung ist tatsächlich ein Konferenzcenter. Und da befinden sich nämlich Bob und Doug auch im Moment. Ich bin gar nicht sicher, ich weiß nicht, hattest du zufällig was gelesen, mit welchen Familienangehörigen die jetzt da sich aufhalten?
Nein, habe ich nicht. Ich auch nicht. Kann ich nichts zu sagen.
Ja, aber man kann sich mit Sicherheit vielleicht mal so eine Vorstellung davon bilden, dass die beiden auf den Start hinfiebern. Ich würde verrückt werden, glaube ich. Unfassbar.
Ja, wir sind auch keine trainierten
Nein.
trainierten Leute.
Beileibe nicht, beileibe nicht. Ja.
Aber vielleicht kann man noch mal sagen, ja, was das halt für Leute sind, die dann dort auch noch Zutritt haben und auch in Kontakt treten dürfen mit den Astronauten. Das sind dann unter anderem ja noch Trainers, Leute, die halt noch letzte Instruktionen geben, wie was zu machen sei, oder halt auch die Anzugstechniker, die dann noch mal irgendwelche Einstellungen auch in den Anzügen vornehmen. Die, also jetzt in den letzten Videos habe ich es ja gesehen, da liefen sie auch schon in Anzügen rum.
Ja.
Das sah alles sehr behäbig aus, wie sie gelaufen sind. Und da gibt es sicherlich hier und da auch noch mal ein paar Dinge, die da irgendwie zwicken, die dann entfernt werden müssen oder umgestellt werden müssen. Ja, und auch die Leute vom Gesundheitswesen, die dann da auch mit herumwuseln und auch wahrscheinlich immer mal Tests machen, ob dann noch soweit alles in Ordnung ist, Temperatur messen oder was weiß ich.
Was in dieser Tage ja auch in der Tagesordnung ist an einigen Stellen.
Ja, und aber hier steht auch Astronauts and Senior Management. Dürfen da auch noch andere Astronauten mit dabei sein?
Also du meinst jetzt sowas, so jemand wie, also quasi Senior Astronauts, also ehemalige,
ja. Also würde ich jetzt so verstehen, wenn sie da irgendwie sich melden und sagen, Mensch, ich würde doch gerne mal aufs Gelände mit drauf. Naja.
Spannend eigentlich, ne? Also das wird ja, also die, vielleicht ist das dann auch im Ermessen, weil die Gruppe ehemaliger Astronauten, die ist ja jetzt auch nicht klein.
Und kommen halt eigentlich auch von außen, ne? Und da wäre ja auch nochmal ein Eintrag von Keimen und Krankheiten möglich. Also wird das wahrscheinlich irgendwie auch eingeschränkt werden.
Ja. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das da irgendwie wie eine große WG ist oder so. Also dass jetzt dann alle, sind die alle möglichen Astronauten rumwuseln. Aber jetzt, wo du sagst,
es ist halt nicht eingeschränkt worden, das wundert mich so ein
bisschen. Ja, es steht halt zusammen mit dem Senior Management. Ach Moment, warte mal. Astronauts and Senior Management. Vielleicht ist es auch das Astronauts Management und das Senior Management. Dass das quasi, wie wir das im Deutschen ausschreiben würden, Astronauten und ne, was würden wir nochmal in Senior? Leitungsmanagement, ne, Astronauten und Leitungsmanagement, dass man das quasi einfach nur
Stimmt, dass das zusammenhängend ist. Ja, hast recht.
Das wäre schon ziemlich komisch.
Ja, na gut, wollen wir uns daran nicht weiter auf.
Stiefelt Alexander Gerst einmal kurz rein. Guten Tag. Ja. Aber das ist ja die Dimension. Wir gehen mit großen Schritten auf DM2 zu. Bob und Doug sitzen in Quarantäne und wir bereiten uns auf einen Start der SpaceX-Mission Demo 2 vor. Wie sieht denn das Wetter aus? Das ist ja jetzt bald, ne?
Wettertechnisch sieht es gar nicht so gut aus. Ich meine, wann kam jetzt der letzte Forecast raus? Dann 23.05., das war gestern.
Ja,
und gestern. Ja, da wurde das Wetter nicht allzu gut vorausgesagt. Jetzt wollte ich hier gerade mal reingucken, aber es öffnet sich leider nicht. Aber es gibt viel Wolken, viel Regen und vereinzelt auch Gewitter. Mal gucken, ob das so bleibt. Ich meine, 4 Tage Vorausschau, ja, das ist schon, kann man machen. Aber es wird ja noch genauer, vielleicht haben wir ja Glück und das Startfenster muss nicht verschoben werden.
Genau, jetzt weiß nicht, der eine oder andere von euch, der vielleicht auf Twitter tatsächlich auch schon davon mitbekommen hat, die Startwahrscheinlichkeit stand gestern, war bei etwa 40%. Wir haben jetzt hier diesen die Probability of Violating Weather Constraints, also die Wahrscheinlichkeit, dass der, oder einfach eine Prozentzahl, wie stark der Start durch Wetter eingeschränkt ist, die ist entsprechend hier bei 60%, also es ist zu 60% eingeschränkt, bleiben 40%. Und die Primary Concerns, also die Hauptbedenken, sind einfach eine sehr dicke Wolkenschicht in Verbindung mit Cumuluswolken. Man muss sich ja überlegen, dass wenn jetzt hier auf, weiß ich nicht, wo ist die Base, also hier sind jetzt Cumuluswolken vorausgesagt zwischen 3.000 und 15.000 Fuß. Also da sind dann quasi 12.000 Fuß Wolken. Das müsste man vielleicht mal gerade, kann ich das mal gerade hier flux in Meter umrechnen. Schade, nein. mit der Spotlight-Suche geht es gerade nicht. Auf jeden Fall vorausgesagt, eine dicke Wolkenschicht, wo die Rakete einfach durchfliegen muss. Und das ist einfach etwas, was zusätzliche Belastung auf das Fluggerät ausübt und somit möglicherweise zu einer Verschiebung führt. Ich meine, Ersatzzeitfenster war Samstag.
Ja, ist das der 30.? Ja, richtig. Dann habe ich auch der 30. Mai gelesen, ja.
Genau. Ist vielleicht für den einen oder anderen, der das Ganze verfolgen will, das gefälligere Zeitfenster. Mhm. Aber trotzdem.
Ich weiß nicht, um wie viel Uhr.
Ja, genau. Genau. Also jetzt ist es aktuell für den 27. geplant nach deutscher Zeit. Was war es? 22.30 Uhr?
22.30
Uhr. Ja, genau. Ja. Das finde ich ist auch noch sehr okay, um das vor der Arbeit noch oder nach der Arbeit noch zu gucken.
Definitiv.
Zumal das ja der Lift-Off ist, das heißt Vorberichterstattung und sowas, das kann man schön könnte man schön nach dem Feierabend machen. Ich hoffe, dass es gut geht. Next forecast will be issued, steht hier 24. Mai.
Ich habe gerade schon geguckt, ja. Es ist noch nichts Neues da.
Schade, okay. Ja, dann, das reichen wir aber, denke ich, dann einfach mal über Twitter nach, wie sich das Wetter entwickelt und ob der Start dann wirklich zustande kommt oder nicht. In der Zwischenzeit, was machen denn unsere beiden Astronauten? Die lassen sich in einem Model X durch die Gegend kutschieren, hatte ich gesehen.
Richtig, ja. Nicht aus Langeweile und Jux und Tollerei, sondern sie mussten tatsächlich die Dragon-Kapsel auch schon besteigen, haben vorher noch ein kleinen Abstecher bei der Presseabteilung gemacht oder bei der Pressebooth, sage ich mal. Die werden sich da jetzt auch schon aufbauen so langsam oder sind auch schon da gewesen und haben ein kleines kurzes Statement abgegeben und ja, sind dann hoch gleich zur Dragon-Kapsel und haben dort Platz genommen und sich anschnallen lassen und sind danach wieder runtergestiegen.
Also einmal Probe sitzen quasi.
Richtig, genau. Und das ist wahrscheinlich auch also für die Astronauten selber jetzt gar nicht so spannend. Das werden sie im Simulator auch schon des Öfteren gemacht haben. Aber für die ganze Crew, die da mit dabei ist, ist das, glaube ich, auch mal wichtig, um zu sehen, welche Hürden da auf einen zukommen oder was problematisch werden könnte und das einfach auch mal in Real Life durchgetestet zu haben.
Ja, genau. Also ich denke, dass gerade für die Leute, also für die Flight Attendees, also für das Rampenpersonal, die Ramp Agents und sowas, das dann jetzt nochmal so eine Generalprobe auch darstellt, dass also die steigen ja dann da, wie du sagtest, in ihren relativ steifen Anzügen. Man sieht das immer relativ gut, wenn sie irgendwie nach links oder rechts gucken wollen, dann bewegen sie immer den kompletten Oberkörper mit. Also da scheint auch vom Kopf nicht wirklich viel Bewegung drin zu sein. Ja. Also dann wirklich die Leute, die da in ihrem Raumanzug dann Richtung durch Richtung Lift stapfen und dann da den Lift hochfahren und dann die da irgendwie reinzubasteln in diese Kapsel. Das ist mit Sicherheit für das Flugpersonal, was da an der Rampe tätig ist, nochmal eine gute Gelegenheit, das für hoffentlich Mittwoch zu proben.
Ja, ich habe da ein Video gesehen und habe mich sofort an so ein Formel 1 Boxenstopp erinnert. Die hatten ja alle, hast du das Video gesehen?
Nee, ich habe tatsächlich nur die Pressefotos gesehen.
Ja, also war auch nur ein ganz kurzer Ausschnitt, aber die rennen halt alle mit Ziffern da drum. Die haben hinten haben so Anzüge an, komplett, natürlich auch mit Maske jetzt, und haben aber Ziffern hinten auch drauf. Das sah aus, als wären das so Leute bei Boxenstopp, die dann da versuchen, schnellstmöglich einen Reifen zu wechseln oder so.
Okay, das heißt, das Ganze wird von außen wahrscheinlich noch irgendwie so orchestriert, ne? Also Nummer 3 jetzt dahin und Nummer 1
da. Also hätte ich jetzt gedacht, ja, dass dann da auch Instruktionen nochmal folgen vielleicht von außen und damit man nicht immer den Namen nennen muss, vor allem, weil es ja auch schwer ist, die Leute da zu erkennen, sagt man dann einfach nur die Ziffer.
Mhm. Ja, in der Schule ist ja gerade bei so ausführenden Tätigkeiten das Videofeedback immer eine sehr beliebte Methode. Ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass das Ganze dann einfach mal aus allen Perspektiven mitgefilmt wird und dann wird es mit Sicherheit im Anschluss nochmal ein Breakdown geben.
Ja, Breakdown, genau. Ja, genau. Also, ja, das stimmt. Also ist ja auch sinnvoll. Ich meine, da müssen... Gut, das ist jetzt nicht wie beim Formel-1-Rennen, wo die innerhalb von 10 Sekunden alles irgendwie fertig haben müssen oder weniger noch. Manchmal ist es ja wirklich verrückt, wie schnell das geht. Aber um bestimmte Prozesse dann auch nochmal besser verfolgen zu können, ist das sicherlich sinnvoll, ja.
Ja. Man darf nicht vergessen, ich würde mich jetzt tatsächlich nicht drauf festnageln lassen, wie es bei den Space Shuttle Flügen war, aber die SpaceX-Raketen werden bis kurz vor dem Start, was sind es, 2,5 Minuten, wenn nicht weniger, befüllt, also gefuelt. Das heißt, also die sitzen ja dann auch im Grunde auf einem, ja, die sitzen auf einem großen Treibstofftank mit ganz viel Sauerstoff. Ich denke, dass da auch Details durchaus eine Rolle spielen, weshalb, um dann den Bogen zu schlagen, auch ein gut eingespieltes Rampenpersonal von essentieller Bedeutung ist. Also da darf da nichts schief gehen irgendwie. Ne?
Ja, da hast du recht, ja. Dann zählt er vielleicht doch auch Sekunden, ne? Stimmt. Ja. Man will ja das Risiko so gering wie möglich halten und da ist es schon erforderlich, auch schnelles Personal zu haben. Ja.
Und ich weiß gar nicht, weshalb ich jetzt drauf gekommen bin mit deinem Anstoß, es geht gar nicht so sehr um Zeit. Ich weiß gar nicht, zu welchem Zeitpunkt sich Bob und Doug in die Kapsel setzen. Na, also wieder der Timeframe ist. Ne? Also ob jetzt, weiß ich nicht, mit Beginn des Fuelings, also der, meine Güte, deutscher Begriff dafür.
Betankens.
Genau. Mit dem Beginn des Betankens die Astronauten schon Platz nehmen oder ob quasi wirklich gesagt wird, so Leute, wir sind jetzt 15 Minuten vorm Start, jetzt geht er mal dahin oder sowas. Also das bin ich mir gar nicht so sicher, aber das werden wir in einem öffentlichkeitswirksamen Livestream miterleben dürfen.
Ja, stimmt. Ich weiß auch gar nicht, wie das bei den Space Shuttles war. Da haben die haben die schon ziemlich früh auch schon drin gesessen, oder? Naja, das ist jetzt Spekulation. Ich weiß es auch nicht mehr so genau.
Du hattest jetzt noch reingeschrieben, dass Bob und Doug, Behnken und Hurley zum...
Ach so. Ja, dass die nur jetzt vom Johnson Space Center zum Kennedy Space Center gewechselt sind. Also die haben sich ja erst aufgehalten im Johnson Space Center. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit das entfernt ist vom Kennedy Space Center. Und waren da in Quarantäne dann auch schon, aber sind jetzt vor 3 Tagen oder 4 Tagen auch, am 20. Mai, also am Mittwoch dieser Woche, sind sie jetzt zum Kennedy Space Center transferiert worden, rübergebracht worden.
Okay, guck mal, das heißt, damit schlagen wir ja im Grunde den Bogen von dem, was wir gerade oben sagten bei der Health Stabilization Program. Ich war nämlich davon ausgegangen, dass quasi Johnson Space Center und Kennedy Space Center einfach zwei unterschiedliche Möglichkeiten der Quarantäne-Einhaltung sind, aber dann sind das ja, ist das ja wohl so ein Dreischritt irgendwie, ne?
Zusammenhängt, ja.
Ja. Dass die quasi dann vom Johnson Space Center zum Kennedy Space Center kommen und vom Kennedy Space Center dann vom Kennedy Space Center aus dann nochmal ins Beach House. Ich habe gerade mal kurz geschaut, das Johnson Space Center, wenn mir jetzt hier die Karten-App die richtige Entfernung ausgespuckt hat, das sind ungefähr 1600 Kilometer. Das eine liegt in Texas. Ja, das eine ist in Texas, das andere in Florida.
Als ich die Information rausgesucht hatte, habe ich mich gefragt, warum das eigentlich, das muss ja historisch belegt sein, warum das eigentlich so ein Riesenabstand ist. Ich meine, es wäre doch eigentlich klüger, das auch am Kennedy Space Center alles angesiedelt zu haben, aber dann diese 1000, wie viel sagtest du?
1600.
600 Kilometer voneinander entfernt. Weiß ich ja nicht, warum das so sein soll oder so sein muss.
Ja.
Das werde ich mal nachlesen.
Das weiß ich weiß gar nicht, auch also Kennedy Space Center, da haben wir ja auf jeden Fall auch die Startrampen. Das ist ja auch ganz historisch, also historisch ist ja auch spannend, dass die Startrampe, von der Bob und Doug jetzt an Bord der Crew Dragon starten, das ist ja die gleiche Startrampe, wo auch vorher das Space Shuttle gestartet ist.
Ja, 39A ist das ja, das ganz bekannte.
Genau, und ich weiß gar nicht, ob das Johnson Space Center überhaupt diese Startrampen hat. Ich habe jetzt gerade mal kurz den
Wiki. Nee, das glaube ich nicht.
Okay.
Weil, wie du ja schon vorhin gesagt hast, das ist am klügsten, die Startrampen in Atlant oder in Ozeannähe zu haben. Und das ist ja da im Johnson Space Center relativ zentral.
Ja, da könnten sie halt nur irgendwie in den Golf von Mexiko starten irgendwie, ne? Und das wäre falsche Richtung wahrscheinlich.
Ja.
Aber was da ist im Johnson Space Center, das hat mit Sicherheit der ein oder andere von euch schon mal gesehen, dieser große Unterwasser, also dieser große Pool, wo die ihre Schwerelosigkeitstrainings haben, und die Simulatoren, die sind auch am Johnson Space Center. Also könnte es vielleicht tatsächlich einfach irgendwie gewachsen sein, dass eben das Training am Johnson Space Center stattfindet und dann einfach nur kurz vorm Start vielleicht tatsächlich diese sieben Tage vor Startdatum, dann eine Verlagerung des Personals zum Kennedy Space Center passiert.
Mhm.
Das wäre so das, was ich mir vorstellen könnte. Aber da können wir ja nochmal kurz nachlesen. Das ist ja auf jeden Fall in der nächsten Woche auch noch aktuell.
Ja. Ja.
Gut. Dann würde ich sagen, wir haben noch einen zweiten Nachtrag aus der letzten Woche. Da hatten wir angeschnitten, dass ja der zweite Las Vegas-Tunnel fertiggestellt ist, und so richtig hatten wir keinen Überblick darüber, was jetzt so drumherum passiert ist. Also welche Beförderungsmittel letztlich überhaupt da dann für die CES eingesetzt werden sollen und was der Sinn und Zweck dieses Tunnels überhaupt ist. Da hatten wir nochmal ein bisschen nachgebuddelt. Magst du da vielleicht einmal kurz einsteigen?
Ja, wir hatten uns dann auch gefragt, auf welchem Stand das Ganze jetzt aktuell ist und welche weiteren Projekte da eigentlich jetzt auch noch angesiedelt sind oder man darüber nachdenkt. Und du hattest das ja gerade schon angesprochen, die Anbindung an das Convention Center war ja eigentlich geplant und ist ja jetzt auch umgesetzt worden, und da sind jetzt noch weitere Arbeiten halt nötig, um das dann auch wirklich anzubinden an das Convention Center. Die Konferenz, die nächste CES-Konferenz findet nächstes Jahr im Januar statt. Also wird man dann bis dahin das schon fertig haben wollen und auch mit den Fahrzeugen dann den Tunnel befahren können. Wir sprechen ja hier immer von the Boring Company Loops. Das heißt, man bohrt Tunnel und will dann vor allem Tesla-Fahrzeuge, aber nicht nur. Elon Musk hat in einem Video auch bekannt gegeben oder gesagt, dass er nichts dagegen hätte, wenn das auch andere Fahrzeuge sind. Aber erstmal sind es Tesla-Fahrzeuge, die dann von einem Tunnelende zum nächsten fahren. Und in fernerer Zukunft wird man dann auch noch an anderen Projekten arbeiten. Unter anderem will man Dogood Loop in LA einbinden. Das ist eine längere Strecke. Ach, Duckout. Oh. Duckout. Duckout Loop in Los Angeles. Das ist so ein größeres, so ein Stadion, das man dann anbinden will und man dann Zuschauer auch hinfahren will. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Kilometer das sind. Aber das ist jetzt in Vorbereitung, sage ich mal. Und dann hatte man ja eigentlich auch vor, Chicago anzubinden, einen Chicago Express Loop. Aber da habe ich gelesen, dass der Governor von Chicago da auch nicht unbedingt begeistert davon ist, weshalb das auch nochmal ein bisschen zurückgestellt wurde. Eine ganz lange, oder worauf man sich jetzt noch vorbereitet, aber es auch ein bisschen längere Vorbereitungszeit braucht, ist der East Coast Loop. Das ist eine Strecke von Washington DC bis nach Baltimore, die circa 55 Kilometer lang ist. Aber man wird jetzt erstmal mit den kleineren Strecken versuchen, da schön viel Erfahrung zu sammeln, dass man dann auch größere Strecken später in Angriff nehmen kann.
Jetzt habe ich das so verstanden, dass die Loops ja im Grunde genau das sind, was jetzt in Las Vegas fertiggestellt wurde. Also als Loop quasi eine Strecke hin und parallel dazu eine Strecke zurück. Bisher war ich nicht immer davon ausgegangen, dass quasi wir hatten in der letzten Woche nur von dem zweiten Tunnelabschnitt gesprochen, und ich dachte, das wäre vielleicht, dass beide in die gleiche Richtung gehen, aber man hat quasi von A nach B und dann von B nach C gebuddelt. Aber das sind ja wirklich zwei parallel zueinander verlaufende Tunnel, und ich denke, das ist dann wahrscheinlich einfach irgendwie der Loop. Also dass du in einem Tunnel einbahnstraßenmäßig in die eine Richtung fahren kannst und in dem anderen Tunnel dann einbahnstraßen zurück. Genau.
Ja.
Wie du gerade sagtest, als Beförderungsmittel sollen halt laut Elon Autonomous Electric Vehicles, also AEVs, eingesetzt werden. Wie du auch gerade schon sagtest, das soll sich nicht auf Tesla beschränken, aber im Moment sieht er einfach Tesla mit der nötigen Technologiebasis ausgestattet. Ich würde vielleicht, weiß nicht, im Weiteren wurde das mal als Pods benannt, also die so also es soll auf einem Tesla-Chassis basieren, das Ganze, aber bis von zwischen 12 und 16 Passagieren befördern. Wie das Ganze aussehen soll, da gibt es auch irgendwie nur Konzeptbilder zu und das finde ich eigentlich die noch viel spannende Sache. Du sagtest richtig, zur CES soll das Ganze fertig sein und wir haben bis jetzt noch nicht mal einen Prototypen von Fahrzeug gesehen. Jetzt ist die Frage, ob da ganz viel im Hintergrund passiert oder...
Naja, sie werden die ersten Fahrzeuge aus dem Tesla-Bestand nehmen und Tesla Model X-Fahrzeuge nehmen und Model Y oder Model 3-Fahrzeuge fahren lassen. Was natürlich dann zum Nachteil hat, dass da nicht allzu viele Leute reinpassen.
Richtig.
Und dass dann doch eher so ein bisschen eingeschränkter Individualverkehr ist. Ja? Aber man will ja eigentlich zu einem Massenverkehrsmittel kommen. Und da sind dann diese Pods nötig, die dann auch so 12 oder mehr Personen auch aufnehmen können. Ne? Da würde ich das dann auch als sinnvoll erachten.
Genau, also das war jetzt auch, ich habe mich hier auf einen, also im ganzen, in der ganzen Recherche hatte ich mich eigentlich bezogen hier immer auf einen Artikel in Popular Mechanics. Und da ist halt die Rede davon, dass dem CEO dieses Convention Centers 4000 Passagiere pro Stunde zugesichert wurden. Und wenn du jetzt wirklich immer nur, also du musst ja einen Fahrer drin haben, das finde ich noch ganz spannend. Die Tunnel-Ein- und Ausgänge sollen tatsächlich manuell befahren werden. Und wenn du dann in einem Model X, wenn du es vollpackst, das ist ein Siebensitzer, genau, dann könntest du 6 Leute reinschmeißen, also dann musst du ganz schön Knallgas geben, damit du da 4000 Leute, ja vielleicht 2000 pro Richtung, aber immer noch durchgeschleust kriegst, das fände ich eine ganz schöne Hausnummer. Deshalb weiß ich nicht, ob da noch was in ganz, also Tesla ist ja relativ gut in Geheimhaltung, muss ich sagen.
Und die 4000 Leute beziehen sich auf die Leute, die dann nur mit dem Loop befördert werden sollen pro Stunde.
Ja, ja.
Ja, das ist schon ordentlich.
Genau. Also hier steht, these adapted Model 3 and Model X's trams will have the capacity to transport about 4000 visitors per hour. Also die umgebauten Model 3s und X trams sollen etwa 4000 Passagiere pro Stunde transportieren. Da ja, bin ich mal gespannt, ob das nicht eine Elon-Vorstellung ist.
Ja, und ich weiß auch nicht so richtig... So richtig mit dem Konzept bin ich noch nicht warm geworden, denn er sagte, er will auf jeden Fall auch die ganzen Fahrzeuge von den Straßen bekommen. Das kann ich definitiv nachvollziehen. Aber das sind ja nun auch mal Projekte, die man anlegt für die nächsten 10, 20 Jahre. Und da hat er eigentlich die Idee im Kopf, dass die Fahrzeuge alle autonom fahren und viele Menschen auch gar kein Fahrzeug mehr brauchen, weil sie die aus einer autonomen Flotte sich zukommen lassen können oder mit einer autonomen Flotte von A nach B kommen. Und da sehe ich das dann schon so, dass man dadurch auch wesentlich weniger Fahrzeuge auf den Straßen haben wird. Da ist dann natürlich die Frage, ob es dann unbedingt noch nötig ist, solche Tunnel auch zu haben. Weiß ich nicht.
Ja, ja. Ja, ich denke einfach, dass wir da sehr gespannt sein dürfen, wie die Kapazität wirklich ausfällt. Ich wäre, wie du es sagst, auch sehr für solche Pods, einfach weil sie eher in der Nähe von Massentransport sind als von Individualtransport unter der Erde. Also das ist im Grunde wie eine Privatstraße ansonsten, die zwischen den beiden Centern verläuft. Da kannst du auch Taxis nehmen, die schnell auf einer Straße fahren dürfen oder sowas. Ne?
Also da ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass sowas auch im Konzept bei Tesla auch schon vorkommt. Die wissen ja auch, dass sich der Markt in nächster Zeit auch stark verändern wird, auch durch ihre Hilfe oder durch ihren Einsatz. Und da müssen sie auch zu Massentransportfahrzeugen kommen. Da kommt man, glaube ich, gar nicht drum rum. Und da kann es sein, dass sie da auch schon mal ein ganz gutes Konzept haben. Ja,
ja, guter Punkt. Das wäre ja im Grunde dann vielleicht nochmal so ein Hebel bei Tesla auch für vertikale Integration, ne? Also dass dann vielleicht so die Entwicklung von solchen Pods nochmal dazu bewegt, auch sich allgemein für dieses Segment stark zu machen. Ne?
Ja.
Gut, ansonsten, das Ganze soll 3 Haltestellen haben, jeweils eine an beiden Enden und eine genau mittendrin. Das System soll halbautonom arbeiten, wie wir gerade gesagt haben. Das heißt, die Pods sollen die Hochgeschwindigkeitsstrecke mittendrin autonom bewältigen und wird dann halt an den Aufzügen, an den Tunnel-Ein- und Ausgängen vorerst manuell gesteuert. Der Sinn und Zweck, das hatten wir ja gerade schon eingeordnet, ist eben pünktlich zur CES 2021 im Januar fertig zu werden. Aber ich denke, da ist Boring Company als ja mit diesem Projekt ein seltenes Beispiel dafür, dass Elon mal auf Anhieb einen Zeitplan halten kann. Ich bin da relativ optimistisch und ja, die nächsten Bauabschnitte, die jetzt geplant sind, nachdem eben der zweite Tunnel fertiggestellt ist, also der Rückweg gewissermaßen, sind dann jetzt eben die Herrichtung der Haltestellen und die Entwicklung von diesen Fahrzeugen. Ne, Model 3 und Model X wären ja genug da, nur ja, ob es sonst wirklich zu einem Massentransport oder zu einem ja, Gruppentransport-Pod kommt, da dürfen wir dann sehr gespannt sein. Weiterführende Links, wie eben die von Albrecht gerade angesprochene Boring Company Präsentation, verlinken wir selbstverständlich wie immer in den Shownotes. Das ist, denke ich, auch mit basalen Englischkenntnissen ganz sehenswert, weil da mal einige schöne Grafiken und Bilderchen mit bei sind. Jetzt waren wir gerade bei adaptierten, möglicherweise umgebauten Model 3 und Model X. Sollen wir dann nochmal das Ganze schnell rüberhüpfen hier zu Tesla?
Ja. Was hatten wir denn da noch? Ah, du hattest die Information noch mit eingebracht, dass die Freeman Factory offiziell wieder eröffnet wurde. Es gab ja dann doch, das hatten wir letzte Woche auch schon erzählt, einige Querelen, dass Elon Musk sich da vor seine Belegschaft gestellt hat und gesagt hat, dass er anstelle von Mitarbeitern ins Gefängnis geht oder bestraft wird dafür, dass die Fabrik ja schon vorzeitig eröffnet wurde, obwohl es noch keinen Go gab. Aber da haben sich dann mehrere Seiten auch irgendwie zu Wort gemeldet und gesagt, dass der jedoch auch eröffnen soll. Und ja, nun ist es offiziell doch passiert, am 17. Mai.
Genau, und ich weiß gar nicht, wann genau das jetzt war. Ich glaube, das war jetzt auch vor 2 oder 3 Tagen. Elon hatte ja, oder Tesla hatte in dem Sinne ja auch gegen das Alameda County, wo du ja letzte Woche relativ detailliert nochmal drauf eingegangen bist, auch geklagt und gesagt, nee, also Tesla erstreitet sich jetzt zur Not, hier das Recht zu haben. Und auch diese Klage, die wurde jetzt zurückgezogen. Also es sind mit Sicherheit jetzt, sie sind vielleicht jetzt nicht ganz im Frieden auseinandergegangen, Alameda County und Tesla. Was da noch folgt, werden wir ja sehen, ob vielleicht wirklich eine Abwanderung oder zumindest Erweiterung nach Texas geplant ist. Aber ja, der Rechtsstreit ist zumindest jetzt grundlegend erstmal beigelegt.
Ja. Ich hatte gelesen, dass das eigentlich wohl auch so ein bisschen vorgezogen war, um Alameda County so ein bisschen unter Druck zu setzen. Denn eigentlich ist es in der Freeman Factory so, dass die dort auch eine Erweiterung planen und auch schon dabei sind, das zu erweitern. Und das hätte wohl eher so ein bisschen dagegen gesprochen, dass sie dann doch nochmal alles auf Eis legen und dann sich dazu entscheiden, woanders hinzuziehen.
Okay. Weißt du, ob das Alameda County, ob es jetzt sowas, Tesla und Alameda County, ob es so ein Bewilligungsverfahren gibt, so Gigafactory erweiterungsmäßig, oder sparen wir uns das mal für die kommende Folge auf?
Ja, lass uns das mal für die kommende Folge aufsparen. Ich weiß nicht, wie das bei denen ablaufen muss. Ich nehme mal an, dass die auch so ein Genehmigungsverfahren umfahren müssen. Ja. Damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant.
Aber genau, allgemein fände ich die Freeman Factory eigentlich sehr interessant, da mal jetzt den, also auch Zuhörerinnen und Zuhörer mitzunehmen, weil die Freeman Factory ist ja eine ehemalige Ford-Fabrik, richtig?
Mhm.
Und da einfach mal so die kurze History der Freeman Factory, das ist, finde ich, schon ein relativ spannendes Thema, wie das Ganze da überhaupt losgegangen ist, weil das ist ja, man spricht ja mal von den Gigafactories und die Freeman Factory ist nur die Freeman Factory und da vielleicht dann auch mal kurz einzuordnen, was da in der ersten Tesla-Fabrik überhaupt mal so los gewesen ist, das finde ich mal ganz spannend.
Und was da auch für Veränderungen nötig waren, um die Produktion richtig zum Anlaufen zu bringen. Ne? Das war, zumindest lese ich das ab und an mal und habe das noch so dunkel im Gedächtnis, auch nicht ganz einfach.
Richtig, genau. Ja, dann würde ich an dieser Stelle auch irgendwie schon schließen mit Tesla. Dann heben wir uns das vielleicht mit der Freeman wirklich mal auf für die nächste Folge. Finde ich eine spannende Sache. Haben ein paar schlechte Neuigkeiten zu SpaceX noch, die für diese Woche verbleiben.
Ja, ach, so schlimm sind sie nicht. Sie sind ja nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben.
Ja, okay. Gut, wir hatten ja in der letzten Woche relativ großspurig, vielleicht sollten wir uns das auch abgewöhnen, darauf hingewiesen, dass der tolle Starlink-Start bevorsteht und dass wir darüber informieren, wann die Satelliten sichtbar sein werden. Ja, wir können jetzt sagen, dass die vorerst mal nicht sichtbar sein werden, die Starlink-Trains am Himmel, weil der Start aufgrund schlechten Wetters verschoben worden ist. Ganze zweimal sogar vom ursprünglichen Starttermin in der letzten Woche. Und entsprechend hat SpaceX jetzt beschlossen, das einfach mal hinten anzustellen an DM2. Also erstmal ist der nächste Orbital Rocket Start von amerikanischem Boden jetzt DM2. Und danach gucken wir dann mal, wann Starlink 8 dran ist. Da gibt es auch noch kein Ersatzdatum. Du hattest aber auch noch einen Nachtrag zu dem Ridesharing gefunden.
Ja, genau. Du hattest beim letzten Mal dieses Ridesharing angesprochen und ich habe dann nochmal zufällig drüber gestolpert, dass Planet Labs SkySats mit nach oben schicken wird. Und wir wussten beim letzten Mal gar nicht, welche Firma da eigentlich noch den Platz mit beanspruchen will oder mit Hardware bestücken will. Es ist Planet Labs.
Das heißt tatsächlich schon Ridesharing an Bord von Starlink 8. Das finde ich beachtlich, muss ich sagen.
Ist es Starlink 8?
Ja, oder? Tatsächlich doch, ja.
Ach doch, okay. Ja, das siehst du ja, das hatten wir vorher gar nicht so auf dem Schirm, ne?
Ja. Also da war ich doch sehr überrascht irgendwie. Wir hatten das zeichnete sich ja in der letzten Woche schon ansatzweise ab, dass quasi wir so ins Grübeln kamen, ob nicht vielleicht doch schon Starlink 8 Ridesharing etabliert. Aber jetzt auf dem 7. oder 8. Start von der Konstellation Ridesharing einzuführen, das finde ich eine coole Sache.
Ja, und in dem Artikel schreiben sie ja, dass auch noch weitere Folgen werden, weitere SkySats,
ja,
die jetzt von der Starlink L8-Mission, das werden SkySat 16 bis 18 sein und dann auf den nachfolgenden 19 bis 21, dann im Sommer diesen Jahres.
Ja, aber immerhin dann jeweils immer drei Satelliten, die damit hochgeschossen werden. Also da lässt sich, denke ich, schon irgendwie so die langfristige Strategie auch von von SpaceX erkennen, dass man den Small-Set-Bereich nicht kampflos aufgeben möchte irgendwie. Ne? Also wir haben ja noch Rocket Lab so als relativ günstigen Launch-Provider für kleinere Vehikel, aber geben sich ihre Mühe, dann doch konkurrenzfähig zu bleiben.
Ja. Ja.
Ja, dann würde ich fast sagen, war es das doch für diese Woche, oder?
Ja, ich hätte jetzt erstmal nichts weiter hinzuzufügen. Ja. Das Padlet selber gibt es zumindest nicht mehr allzu viel her und
Gut, dann wie jede Woche würden wir uns riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post@elontime.de. Die E-Mail-Adresse haben wir wie immer in den Shownotes verlinkt. Folgt dem Podcast auf Twitter. Auch da versuchen wir so eine kleine Community aufzubauen. Oder lasst ein paar Sternchen bei iTunes da. Insbesondere mit den Sternchen bei iTunes leistet ihr einen wichtigen Beitrag zur Sichtbarkeit des Podcasts, da iTunes das Listing eines Podcasts überproportional aus der Bewertung bezieht. Das heißt, wenn ihr wollt, dass noch mehr Menschen auf diesen Podcast stoßen, dann lasst doch eine Bewertung da. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik an die oben genannten Kanäle. In diesem Sinne, ich nehme mal an, dass wir auch, wenn wir heute am Sonntag aufnehmen, wieder zu Beginn der Woche veröffentlichen. Dann wünsche ich von meiner Seite aus einen super Start in die Woche. Auch dir, lieber Albrecht.
Vielen Dank.
Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, oder?
Ja, gerne. Freue mich drauf. Mit vielen interessanten Informationen und natürlich lass uns die Daumen drücken, dass DM2 Mission am Mittwoch dann auch starten kann, dass ich, wenn ich vom Spätdienst nach Hause komme, gleich gucken kann, ob es losgeht oder nicht.
Oh ja, das werden wir auf jeden Fall machen und da bleiben wir in Kontakt auf jeden Fall nochmal vielleicht. ergibt sich da ja noch was und wie gesagt, alle aktuellen Infos immer auf Twitter. So, dann jetzt aber wirklich. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.